Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo.
Im wahrscheinlich kalten Frankfurt.
Es geht. Also es hat, vor zwei Tagen hat es ein bisschen geschneit morgens, das war dann aber relativ schnell wieder weg. Das ist ja so hier mit Frankfurt, wir sitzen hier in so einem, na ich sag mal, so eine Art Minital und sind dann mehr oder minder ringsrum von, ich will nicht sagen Bergen umgeben, aber zumindest so, dass wir halt immer warm haben. Also wenn es in ganz Deutschland schneit, dann schneit es hier wahrscheinlich nicht. Ja,
okay,
naja. Ich hätte zwischendurch schon mal gerne Schnee. Es ist immer so, und wenn dann schneit es immer nur so ein bisschen und dann ist es alles so Schmatter und so. Also es bleibt nicht oft liegen.
Ja, so ist der Schnee in Berlin normalerweise.
Wobei ihr habt so einen wahnsinnig kalten Wind in Berlin. Das finde ich immer so krass.
Ja, stimmt. Das ist gerade eklig kalt. Heute ist wenigstens sonnig und raureif.
Okay.
Draußen alles weiß.
Ja, nee, bei uns ist leider nichts, auch nichts Weißes oder so. Ist alles nur so ein bisschen so bläh. All's fair, das ich hier empfohlen hatte auf Disney. Also es hatte ja so schlechte Kritiken und ich habe gesagt, wenn man den Camp-Faktor quasi, wenn man das okay findet und da kein Problem mit hat, dann kann man das durchaus gucken. Ich muss jetzt leider sagen, mittlerweile ist es doch sehr hölzern. ich bleibe dran. Weil es einfach wahnsinnig Telenovela ist, aber es wird immer hölzerner. Dafür kriegst du immer mehr von diesen Rachefällen, also das wiegt sich vielleicht auch wieder auf ein bisschen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach nochmal Project Hail Mary gehört von Andy Weir oder auf Deutsch Der Astronaut. Das Buch kenne ich schon, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ich höre das dann als Hörbuch. Und das ist aber so eine Art, ja, ich weiß nicht, was man so Comfort-Read oder Comfort-Hörbuch oder so nennt. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich hören möchte und habe halt Bock auf was Längeres und kein Hörspiel, weil sonst greife ich immer zu irgendeinem Hörspiel. Das ist dann immer so 60 bis 90 Minuten, dann ist es abgeschlossen und gut ist. Aber wenn ich dann nicht so richtig weiß, dann greife ich oft zu irgendwelchen Dingen, die ich schon mal gehört habe und wo ich weiß, die sind nicht so anstrengend und die sind lustig und aber auch irgendwie spannend. Und dazu gehört für mich halt Andy Weir mit der Marsianer und mit der Astronaut. Und aktuell habe ich halt jetzt den Astronauten einfach nochmal gehört, weil jetzt gerade ein neuer Trailer für den Film gekommen ist, der dann nächstes Jahr erscheint. Und ich warte ja sehr, sehr ungeduldig auf den Film. Also im Original heißt das Project Hail Mary, so heißt dann auch der Film. Und der Trailer war über 3 Minuten lang. Ich habe hier gesessen, ich dachte, über 3 fucking Minuten. Also,
das
ich
heißt, der Film
erlebt.
Wird dann 3 Stunden lang.
Naja, also gefühlt wahrscheinlich. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich überraschen lassen möchte, sollte man den Trailer vielleicht nicht gucken. Ich will nicht sagen, es war einer von den Trailern, die ganzen Film im Trailer erzählt, weil so war es nicht. Aber es wurde schon sehr, sehr viel an Story gezeigt. Ja. Naja, und was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr Bock habt auf Sci-Fi, aber trotzdem witzig und ja, gute Unterhaltung, dann empfehle ich euch Der Astronaut von Andy Weir. Und hier kann ich sagen, weil ich beide Hörbücher höre, die deutsche Fassung ist deutlich besser als die englische.
Okay.
Was ich sehr überraschend finde, weil es ist ja im Original ein englisches Buch und in 99% der Fälle sind die englischen Bücher, also die original eingelesenen Bücher, besser als die deutschen. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich finde, dass beide Hörbücher, sowohl für der Marsianer als auch für der Astronaut, besser sind als die originalenglischen. Beide sind sehr gut. Also das ist nicht so, dass eins dann schlecht und das andere gut wäre. Beide sind wirklich gut. Aber tatsächlich ist das Deutsche irgendwie noch so ein Hauch, ja, ich weiß nicht, besser gespielt, finde ich. Von der Art, wie es gelesen ist. Die Witze, finde ich, kommen besser rüber. Ja, also das heißt, ich empfehle euch das. Viel Spaß. Und es ist hart Sci-Fi. Hard Sci-Fi bin ich ja normalerweise immer so 50-50. Also manchmal finde ich es gut und manchmal finde ich es langweilig, weil ich das Gefühl habe, du hast 200 Seiten Technobubble von 300 Seiten Buch. Aber in dem Fall ist es nicht so. Das heißt, es kann man sich auch gut als Laie anhören.
Cool.
Eine kleine Sache noch. Worum geht's? Das wäre vielleicht noch zu beantworten, weil ich die ganze Zeit jetzt hier gerantet habe. Es geht darum, dass die Erde gerettet werden muss, wie es halt oft so ist. Und zufällig, sag ich mal, und das ist tatsächlich jetzt, das sieht man auch im Trailer, dann deswegen ist das jetzt kein Spoiler, und zufällig treffen sich, also zufällig hat dann der Astronaut, der damit beschäftigt ist, per Wissenschaft eine Lösung zu finden für das Problem, das es auf der Erde gibt, einen Erstkontakt mit einem Alien, das das gleiche Problem auf seinem Heimatplaneten hat, und die sind beide jetzt auf der Lösungssuche und versuchen dann zusammen die Lösung zu finden. So. Und jetzt kannst du erzählen.
Ich habe angefangen mit der Serie, die auch erst in 4 Folgen seit heute existiert, Pluribus auf Apple Plus.
Ja, ja.
Die eine super geile Prämisse hat.
Ja.
Nämlich, dass die Menschheit ein Schwarmbewusstsein wird und bis auf wenige Menschen, die davon ausgeschlossen sind, und diese Serie gehört, also handelt von einer Frau, einer etwas misanthropischen Frau, die einen sehr interessanten Charakter hat, finde ich, für eine Hauptperson in einer Serie. Man kann sich nämlich nicht direkt mit ihr identifizieren, finde ich. Und die wird nicht aufgenommen, dieses Schwarmbewusstsein, und muss ab da dann quasi mit der Menschheit klarkommen, die jetzt ein einziges geteiltes Bewusstsein ist und ihr irgendwie ein schönes Leben ermöglichen möchte. Und sie wehrt sich aber die ganze Zeit dagegen. Und es ist irgendwie eine ganz tolle Prämisse und eine, das schwankt auch so wahnsinnig zwischen Comedy und bitterschwarzen Momenten. Also irgendwie ist das eine sehr interessante Serie. Und ich bin gespannt, wo die noch hingeht. Man kann es auch überhaupt nicht abschätzen. Also die ist ganz aufregend, weil man gar nicht weiß, wo es hingehen soll.
Du hörst mich mehrfach atmen auf der anderen Seite, weil ich immer was sagen will. Ich wollte sagen, erstens ist es eine Apple TV Plus Serie, also da bräuchte man dann ein Apple Abo für.
Genau, das oder 7 Tage auf Prime.
Ja, also okay.
Ich habe Apple Plus immer über Prime dazu abonniert, wenn ich es brauche.
Und das zweite ist, dieses Schwarmbewusstsein, das muss man vielleicht noch dazu sagen, damit es Sinn ergibt. Es stellt sich ja auch erst später heraus, dass es ein Schwarmbewusstsein überhaupt ist. Aber dieses Schwarmbewusstsein fühlt halt keinen Ärger mehr. Das heißt, die sind immer positiv und gut gelaunt und versuchen irgendwie das Beste für jeden rauszuholen. Das ist also alles eine große, heitere Idealgesellschaft. Und die Hauptdarstellerin, der wir halt folgen, da die ja in diesem Schwarmbewusstsein nicht mit drinne ist, sprich von diesem, was man am Anfang erst denkt,
Virus und auch nicht rein will.
Von diesem Virus halt nicht befallen wurde, von dem alle anderen quasi befallen worden sind. So stellt man ja am Anfang erst, bevor man dann merkt, dass es ein Schwarmbewusstsein ist. Ist sie halt irgendwie die Einzige, die so super grumpy und irgendwie genervt durch die Gegend rennt, und alle anderen, die halt dieses Schwarmbewusstsein sind, dass er darauf irgendwie aus ist, den Leuten überhaupt den besten Tag zu geben, sind immer so, was können wir für dich tun, damit es dir besser geht? Und sie so, nichts, Tür zu. Und dieses, das war nämlich die erste Prämisse, die man gesehen hatte, bevor man wusste, dass es um Schwarmbewusstsein geht, dass halt einfach jemand da super grumpy die ganze Zeit durch die Gegend rennt, alle wollen ihr das Beste und sie will aber nicht das Beste. Und das Ganze, finde ich, hat vom Trailer her, ich habe den Trailer gesehen, es hat so ein bisschen so Stepford Wives-Vibes, weil halt irgendwie alle so, ja, alle sind halt irgendwie fröhlich und Maske.
Also es macht in all dem einfach total Sinn, dass sie grumpy ist, von der Geschichte her und wie sich das aufbaut und entwickelt, weil es halt, es ist kein sehr problemloser Übergang zu diesem Schwarmbewusstsein. Und das spielt dann aber für das Schwarmbewusstsein auch keine Rolle mehr, aber für sie halt. Also ich finde die Serie super spannend auf jeden Fall.
Ja, es wurde halt als Sci-Fi-Serie auch vermarktet und ich weiß nicht so richtig.
Ist es auch?
Ja, also ich meine, das Konzept eines Schwarmbewusstseins natürlich ja, aber so der ganze Rest, ich weiß es nicht.
Naja, schon, weil man sich ja, also man kann sich ja, ich finde, es ist klassischer Sci-Fi, weil es stellt halt die Prämisse in den Raum, dass die menschliche Gesellschaft komplett anders organisiert sein könnte.
Ja.
Und dann fragt man sich, was passiert dabei? Was kommt da raus?
Lustigerweise,
ich gucke auch gerade die 3. Staffel von Foundation und ich kann mich immer noch erinnern, dass die Foundation-Trilogie oder wie auch immer lang der Zyklus war bei Isaac Asimov, damit geendet ist, dass die Foundation selber irgendwie oder der die Foundation am Schluss geführt hat, beschlossen hat, die Menschheit umzuwandeln in ein Schwarmbewusstsein, damit es resilient ist gegen Bedrohungen von außen in der Galaxie. Und das fand ich immer irgendwie so ein sehr interessantes Ende. Und jetzt fängt Pluribus genau damit an. Das fand ich sehr lustig.
Cool. Ja, wunderbar. Dann packe ich euch die Links in die Shownotes beziehungsweise den Trailer. Dann könnt ihr euch das mal angucken und dann viel Spaß.
Einen kleinen Einschub noch, bevor wir zu den Toten kommen. Ich habe gerade gesehen, dass heute Björk 60 wird, am 21. November. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wunderbar. Ich habe gesehen, apropos Musik, sagen wir mal so, ich hatte nicht auf meiner Bingo-Karte, dass No Angels ein Weihnachtsalbum rausbringen.
Oh.
Jetzt, 2025. It's
die wollen
Christmas.
Auch wieder auf Tour gehen oder so.
Ja, also ich meine, die haben ja immer schon die ganze Zeit so ein bisschen rumgeeiert und hier und da eine kleinere Tour gemacht. Aber dass die noch Alben raushauen, das fand ich irgendwie krass. Ich meine, es ist natürlich smart, ein Weihnachtsalbum zu machen, weil das vermeintlich jedes Weihnachten dann halt wieder abgerufen werden kann. Aber ich habe tatsächlich mal ein bisschen quer gehört, weil ich dachte, ach, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also es ist okay, es ist, ich sag mal, es ist gut produziert. Aber es ist halt, es fühlt sich halt an wie, also
2004.
Ja, total. Es ist wirklich, also so zeitlos wie ein Weihnachtssong sein sollte, so fühlt sich dieses Album nicht an. Aber, okay. Also das war wirklich so, what, die No Angels, was? Ja, aber ich bin jetzt übrigens offiziell am Weihnachtsmusik hören.
Okay, nee, ich bin noch gar nicht so weit, ja. Tatsächlich.
Gut, ich habe erstmal, wie sagt man, Soft Lounge, ich habe jetzt erstmal angefangen mit instrumentaler und choraler Weihnachtsmusik. Mhm. Und dann habe ich mich gesteigert zu moderner Weihnachtsmusik. Also ich höre gerade, also aber ich bin ja mehr so, ich bin ja sowieso mehr Popmusik und mäßig unterwegs. Ich habe ja nicht so die ganzen oder halt wirklich klassisch und höre jetzt gerade aktuell Vincent Weisses Album Weiße Weihnachten. Das sind halt einfach, das ist einfach ein Popalbum im Grunde, ja. Und also sind jetzt keine klassischen Weihnachtslieder. Und dann, wenn dann der erste Advent ist, dann springen wir um auf die klassischen Playlists mit
Mahalia Jackson.
Ja, naja, oder Bing Crosby. Oder natürlich, ja. Klar, also so, ich höre ganz gerne so gemischt, also klassisches und modernes, wobei modern.
Sehr schöne Spotify-Playlists.
Ja, genau.
Und meine Lieblings-Spotify-Playlist.
Es gibt 17.000 Spotify-Christmas-Lists.
Genau.
Ich höre sie alle.
Meine Lieblingsliste ist Salsa. Es gibt
ach, sehr gut.
Latin-Christmas-Liste, die ganz toll ist.
Feliz Navidad.
Ja, es ist sehr oft Feliz Navidad. Aber auch
überall
alles.
Drauf. Ja, also ich höre tatsächlich, ich habe letztens mich auch unterhalten mit jemandem, weil ich meinte, naja, ich höre, also wenn ich zu Weihnachten dann Weihnachtsmusik höre, ich höre halt deutsche Weihnachtsmusik, englische Weihnachtsmusik, also vermeintlich amerikanisch halt, weil die Klassiker wie Bing Crosby und sowas und White Christmas, aber natürlich auch so Sachen wie Mariah Carey und so, also sowas. Oder auch mal was Neues. Also wenn dann jetzt zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel die Christmas-Alben, aber vor allen Dingen das erste von Kelly Clarkson, Wrapped in Red, super. Liebe ich sehr. Und das ist ja dann doch eher was Modernes. Auf jeden Fall höre ich dann also Englisch, Deutsch und Schwedisch. Und dann hast du schon wieder kaum Zeit genug, das alles zu hören. Weil dann ist es so, Moment, ich brauche so, ja, also deswegen querbeet, so ein bisschen von allem. So, und ich höre deswegen wie wirklich gerne die Listen auf Spotify, aber ich wechsle dann halt öfter mal die Liste. Sodele, also, Toten der Woche. Gestorben sind die Kessler-Zwillinge mit 89 Jahren. Hier muss man sagen, kurz als Vorwarnung, Suizid spielt eine Rolle. Das heißt, wenn es für euch ein Thema ist, mit dem ihr nicht so zurechtkommt oder euch das triggert, dann überspringt jetzt zum nächsten Lesezeichen. Als ich gehört habe, dass die Kessler-Zwillinge gestorben sind, war ich kurz, oh nein! Und mein nächster Gedanke war, okay, sie sind beide gestorben. Da war mir schon klar, dass es wahrscheinlich Suizid ist. Und weil man stirbt, also dass man gleichzeitig stirbt, da muss schon, also außer ein Unfall oder so, aber sonst
ich meine,
ist es schon.
Es könnte auch so ein mystisches Zwillingsding sein, oder?
Ja, aber das ist natürlich doch sehr, also die Chance ist sehr gering. Ja. Und es hat sich dann auch rausgestellt tatsächlich, als dass die beiden Zwillinge, Ellen und Alice, mit 89 Jahren dann jetzt sich für assistierten Suizid entschieden haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema aber auch noch nie so richtig beschäftigt. Ich dachte, assistierter Suizid sei in Deutschland verboten. Aber ist es gar nicht. Also das heißt, assistierten Suizid darfst du quasi machen lassen, in Anführungszeichen, wenn es eine dritte Partei ist. Und die beiden waren organisiert in einem Verein, der
in so einem
eben sich,
Verein, ne?
Genau, die sich dafür quasi einsetzen. Und haben das auch schon, also schon, ich glaube, das ist was, so wie ich das jetzt so mitbekommen habe, wo sie auch viele Jahre schon mit sich auseinandergesetzt haben. Und dann hatten sie Gespräch mit einem Anwalt und auch Gespräch mit einem Arzt vorher. Und der Verein heißt, also es gibt verschiedene in Deutschland, glaube ich, aber der Verein, mit dem sie jetzt da quasi im Gespräch waren, wo sie auch selber natürlich Mitglieder waren, war Verein Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Und ja, und die beiden haben sich dann eben entschieden, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Ja, also wow. Und wie gesagt, ich war eigentlich sicher, dass es verboten ist in Deutschland, aber offensichtlich gibt es die Regelung seit 2020, hatte ich gelesen, dass wenn es eine dritte Partei quasi macht, dass es dann erlaubt sei.
Also im Sinne von, die besorgen dir die Mittel dafür, aber ich glaube, man muss es dann schon selber machen, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe mich so genau da nicht eingelesen. Ich war nur ganz generell überrascht, dass das keine Straftat ist. Auf der anderen Seite, wer soll sie jetzt noch bestrafen? Also, weißt du, höchstens die anderen,
also,
die vielleicht Medikamente oder was auch immer besorgt
genau,
haben.
Genau, das ist ja das Problem, dass die Helfer dann
bestraft werden. Wobei man ja jetzt auch nicht genau weiß, also so ins Detail sind sie nicht gegangen. Man weiß halt nur, dass es freiwillig quasi war. Ja, und die Kessler-Zwillinge, ich kenne sie vor allen Dingen aus den deutschen Heimatfilmen. Da hatten sie sehr erfolgreich Auftritte. Ich war das, warte mal, die, wie war das, die Mädels aus der Wachau oder so ähnlich, glaube ich. Das war das, was ich kannte. Aber sie hatten ihren großen Durchbruch in...
Solange es hübsche Mädchen gibt.
Ja, genau. Also die beiden waren natürlich, muss man jetzt auch sagen, beide sind ausgebildete Tänzer, groß, schlank, blond, haben natürlich auch so dieses ideale deutsche Schönheitsideal so ein bisschen auch vermittelt natürlich und sahen halt ganz toll aus und haben dann getanzt und dann natürlich noch so dieser extra Gag, dass es halt Zwillinge waren, ja, und haben dann tatsächlich lange in Europa, vor allen Dingen in Frankreich im Lido gearbeitet, bevor sie in Deutschland überhaupt Karriere gemacht haben. Also das finde ich total spannend, dass sozusagen die Karriere im Ausland zuerst begonnen hat, bevor sie dann eben ja zurückgekommen sind nach Deutschland und da dann eben in ihrer Funktion als Revue-Tänzerin diese erfolgreichen Heimatfilme gemacht haben und auch gesungen haben, Musik gemacht haben, Platten verkauft haben und so weiter. Standen halt insgesamt 60 Jahre lang auf der Bühne. Und interessanterweise, du weißt ja, der Prophet gilt nie was im eigenen Land. Im Ausland haben sie dann tatsächlich eben auch mit so Größen gearbeitet wie Frank Sinatra, wie Fred Astaire, wie Harry Belafonte. Sie waren im Lido in Frankreich. Sie waren irgendwie in den USA in den Nightshows und so weiter. Ja, krass. Einfach nur krass. Und deswegen waren sie mir auch ein Begriff. Und ich habe als Kind die Heimatfilme sehr, sehr gerne gesehen und deswegen kannte ich die natürlich auch. Ja, die gehören irgendwie so ein bisschen auch zu meiner Kindheit dazu.
Ich glaube, ich kannte die immer nur so als Meme. Tatsächlich richtig gesehen habe ich die, glaube ich, nie, aber also nicht in irgendeiner Sendung oder bei einem Auftritt oder so, aber dass es sie gibt und dass sie irgendwie so super glamourös, aber auch sehr distanziert sind, hatte ich immer so in Erinnerung. Mhm. Ich fand es auch spannend, dass sie Zeit ihres Lebens nicht geheiratet haben und eigentlich immer in dieser Zwillingskonstellation zusammengeblieben sind.
Ja, das ist, ja, tatsächlich.
Und ich habe irgendwo ein Interview gelesen, ich glaube bei queer.de oder so, dass sie mal gesagt haben, dass sie sich immer zusammen in schwule Männer verguckt haben. Das finde ich auch ganz süß.
Ich kann mir vorstellen, dass in dem Metier auch ja gerade Tanz, Varieté und sowas, da sind wahrscheinlich auch einige queere Personen unterwegs gewesen. Ich gucke gerade mal genau. Vier Mädels aus der Wachau hieß der Film. Und solange es hübsche Mädchen gibt, das ich bin mir sicher, den habe ich auch gesehen. Ja, sehr schön. Ich verlinke euch, ich habe hier eine Bildstrecke, wo sie auch drauf sind. Auch zum Beispiel in ihren Kostümen und so ein bisschen, ich sag mal, so eine abgeschwächte Las Vegas Showgirl-Variante mit so Federn und so. Ganz lustig. Und das war für mich so... Also die größte Überraschung diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich so dachte, und was ich auch nicht, also was heißt hier nicht verstehe. Ich meine, wir wissen ja keine Hintergründe, wir wissen nicht, waren sie vielleicht krank oder so, man weiß es ja nicht. Aber mich würde es ja wurmen, da ist mein innerer Monk, der kann das nicht, dass du dann sagst, du gehst mit 89 aus dem Leben. Kann man nicht noch 90 werden? Das ist, weißt du, dieses kurz vor dem 90. Das ist so, ja, aber das ist natürlich nur mein innerer Mond.
Wollten sie nicht mehr 90 werden.
Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Dann haben wir Felix Eitner, der mit 58 Jahren gestorben ist. Das ist ein Schauspieler, den die meisten, wenn sie ihn kennen, wahrscheinlich aus Polizeiruf 110 kennen. Ich gucke Polizeiruf 110 ja nur ganz, ganz ausgewählt. Und deswegen sagte er mir jetzt tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob du ihn kanntest.
Nee, mir kam er auch nicht bekannt vor.
Also er hat wohl in, vor allen Dingen in guten Nebenrollen geglänzt. Und Polizeiruf 110 war so ein bisschen, glaube ich, das, wo die meisten ihn dann kennen. Im Schweriner Polizeiruf.
Und in der Serie Alles Clara, da war er auch drin.
Genau, also von 2006 bis 2009 war er Kommissar Markus Tellheim und dann 2012 bis 2017 war er in Alles Clara, genau, an der Seite von Wolke Hegenbart. Eigentlich müsste ich das doch dann kennen.
Ich glaube, davon habe ich sogar mal ein, zwei Folgen gesehen.
Ja. Und also vor allen Dingen war er halt jetzt, wie gesagt, in Krimis unterwegs. Im Tatort ist er auch mal gewesen, in der Alte und so weiter. Man weiß nicht so richtig, das ist auch ein bisschen irgendwie komisch jetzt, man weiß nicht so richtig, woran er gestorben ist. Über die Todesursachen haben die Angehörigen halt keine Angaben gemacht. Aber was so ein bisschen komisch ist, dass vermeintlich bevor er gestorben ist, im Wikipedia-Artikel über ihm drin stand, dass er gestorben ist. Also hattest du das gelesen? Kriegst du das noch zusammen?
Ja, also an demselben Tag, irgendwie nachmittags oder so, gab es eine Änderung an seinem Wikipedia-Artikel, wo ein Satz hinzugefügt wurde über seinen Tod. Der wurde auch gleich wieder gelöscht, weil es halt keine Belege gab.
Und weil auch noch gar nicht bekannt war, dass er verstorben ist. Also es war noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen zu dem Zeitpunkt.
Genau. Ja, es war, glaube ich, auch vor dem Zeitpunkt, dass dann überhaupt der Polizeieinsatz bei ihm zu Hause war. Also,
man weiß halt nicht, ob er das vielleicht selber geschrieben hat.
Genau.
Oder ob dann, oder jetzt ist natürlich wieder, jetzt sind wieder alle Verschwörungstheoretiker unterwegs, die sagen, oh mein Gott, vielleicht wurde er ja umgebracht und der Mörder hat quasi das getippt. Und aber die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, ist hoch, dass er, dass vielleicht doch sowas wie Suizid oder sowas vorliegt und dass er dann selber quasi vorher noch, bevor er dann Hand angelegt hat, das vielleicht selbst sogar noch eingetragen hat. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber es ist natürlich 48, 58 Jahre und wenn auch keine Angaben zum Tod gemacht worden sind weiter, dann ist, also überschlagen sich natürlich die Theorien. Ja, dann haben wir Spencer Lofranco, der mit 33 Jahren gestorben ist. Und das ist ein Schauspieler, den man vielleicht, wenn man ihn kennt, aus dem Film Gotti kennt. Ich nicht, sorry.
Ich auch nicht.
Also Gotti war wohl sein größter Erfolg bisher. Das ist ein Film, wo er an der Seite von John Travolta 2018 gespielt hat. Und Travolta verkörpert darin eben den Gangsterboss John Gotti. Und Lofranco spielte dann dessen Sohn in dem Film. Und das war so sein großer Durchbruch. Und dann hat er wohl noch einen Film gemacht 2014, James the Boy, wo der wohl auch nicht so unerfolgreich war. Und er ist eben kanadischer Schauspieler und man kennt ihn daher. Also von diesen Filmen kennt man ihn in Hollywood. Und ansonsten ist er natürlich aber auch in Kanada entsprechend erfolgreich. Und 33 ist halt natürlich echt kein Alter, das ist, ja. Wissen
wir,
woran er gestorben ist? Auch hier nicht, oder?
Auch hier haben wir keine Todesursache.
33, also wie gesagt, ich denke dann halt immer gleich an Drogen oder sowas. Das ist immer, wahrscheinlich tut man den Leuten dann vielleicht auch Unrecht, aber wenn es halt immer so junge Alter sind, da weiß man immer nie so richtig, ob es da mit rechten Dingen zugeht, weißt du? Ja. Und dann haben wir noch Dan McGrath, der mit 61 Jahren gestorben ist. Dan McGrath ist eine... Ich hätte fast gesagt Hollywood-Legende, aber zumindest ist es eine Simpsons-Legende.
Genau.
Er ist eigentlich Schreiber, also hat halt Serien geschrieben, Folgen geschrieben und wie gesagt, Schreiber erwähne ich hier ja gar nicht so häufig, aber er hat jetzt echt schon eine ganze Menge an verschiedenen Formaten in seinem Oeuvre, die schon recht bekannt sind. Unter anderem eben hat er viele Jahre lang für die Simpsons geschrieben, für King of the Hill, für Saturday Night Live und so weiter. Und ich glaube, gerade auch bei den Simpsons hat er irgendwie 8 Jahre, glaube ich, geschrieben, oder? Warte mal. Also auf jeden Fall hat er 2 Mal bei den Simpsons irgendwie mitgemacht und 8 Jahre bei King of the Hill, so war es genau.
Bei den Simpsons auch mehrere Jahre, ne? Er ist
genau,
da 2 Mal gefeuert
genau.
worden.
Ja, einiges an Emmy-Nominations hat er gehabt, hat mit Adam Sandler und Chris Farley recht häufig zusammengearbeitet. Genau,
hat
50,
auch ein Emmy gewonnen.
50 Folgen bei den Simpsons gemacht insgesamt, genau.
Ich habe ja neulich die Treehouse of Horror-Folgen durchgeguckt und da kommt sein Name auch in den Credits.
Stimmt, ich sehe gerade, seine mitbekanntesten Episoden bei den Simpsons waren The Devil and Homer Simpson. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie auch eine Halloween-Episode.
Das ist auch, glaube ich.
Time and Punishment, Bart of Darkness, Treehouse of Horror, Boy Scouts in the Hood, Homer's Phobia und Homer's Phobia. Okay.
Und dafür hat er einen Emmy bekommen.
Ja, siehst du. Ansonsten sehe ich hier noch, er hat auch noch für die Muppets Tonight, Gravity Falls, Sammy, ja, also hat einiges gemacht, was man kennt und an einigen Shows mitgearbeitet, die man kennt. Deswegen, ja, soll er hiermit erwähnt sein. Ja, und dann haben wir noch Gary Manny Mountfield, der mit 63 Jahren gestorben ist. Das ist ein Musiker und zwar der Musiker von Stone Roses. Und ich bin ja immer so, ich so, muss ich die kennen? Kenne ich die irgendwie? Spätestens, wenn ich dann ein Lied höre, denke ich, ja doch, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Und hier war es genauso, ich musste erstmal in den Song reinhören. Und Gary Manny Mountfield, also Manny meistens nur genannt,
war Bassist.
Ja, genau. Und ich auch hier erst bin ich wieder am Suchen. Wissen wir, woran er gestorben ist?
Nee, bei ihm wissen wir es auch nicht tatsächlich.
Okay.
Und der war Bassist bei den Stone Roses, ist dann zur Band Primal Scream gegangen und kam dann kurz zu den Stone Roses wieder zurück, bevor die sich dann aufgelöst haben. Und er hat vor 2 Jahren seine Frau verloren und ist jetzt eben gestorben. Hm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch 2 Kinder hinterlassen, die jetzt beide so 11, 12 sein müssten.
Das war eine britische Band, oder? Ich glaube.
Ja, britisch, schottisch sogar.
Ja, siehst du, okay.
Um noch genauer zu sein.
Ja, das waren die Toten der Woche. Und dann haben wir auch noch ein paar Kranke. Also ich habe jetzt, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt gar nicht weiter drüber gesprochen, aber ich erwähne es nur kurz, weil ich dann jetzt gelesen habe, das war dann doch nicht so unspektakulär. Erinnerst du dich noch dran, dass ich erzählt hatte, dass Unheilig doch jetzt wieder zurückkommen? Da hatten wir doch mal drüber gesprochen. Die hatten jetzt ihr erstes Konzert und der Sänger ist direkt vorne von der Bühne gekippt. Der ist also irgendwie ist der, ich weiß nicht, gestolpert, was auch immer, und ist dann halt von der Bühne geknallt.
Der Graf.
Der Graf, genau. Gleich beim ersten Konzert, irgendwie beim zweiten Song oder so, es muss recht früh gewesen sein im Konzert. Und dann hat er sich aber berappelt und hat das Konzert zu Ende gegeben und hat dann gesagt, alles gut. Und dann jetzt irgendwie aber einen Tag oder zwei später hieß es, es ist doch nicht alles gut. Also es geht ihm grundsätzlich gut, aber er hat halt schon ein bisschen den einen oder anderen Schlag abgekriegt, als er da gefallen ist. Und ich musste ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil, naja, also dann fängst du gerade wieder an und machst einen auf riesen Comeback und das Erste, was du machst, ist, du fällst von der Bühne. Also da müssen wir doch nochmal ein bisschen üben, oder? Uiuiui. Ja. Also,
böse.
Das, ja, sorry, aber naja, so viel dazu. So, wen haben wir noch? Also, Kranke. Michael Mendl, Schauspieler, ist an Hautkrebs erkrankt, beziehungsweise hatte Hautkrebs, aber hat das, soweit ich es mitbekommen habe, entfernen lassen.
Mhm.
Und
hatte auch vorher schon Episoden von Krebs, von denen er jetzt erzählt hat, die er damit bewältigt hat, dass er sie liebte. Das fand ich einen sehr interessanten Umgang mit der Erkrankung.
Okay.
Er meinte, es ist ja ein Teil meines Körpers, da muss ich einfach nett sein zu meinem Krebs und dann geht er wieder weg. Und das scheint funktioniert zu haben.
Es ist schön, dass es für ihn, ich wollte gerade sagen, für ihn funktioniert hat, genau. Naja, also
generell halte ich das für keine gute Methode,
genau.
Um damit umzugehen. Aber.
Ja, also Michael Mendl ist recht bekannter Schauspieler, macht Theater, aber auch TV und hat den Götz-George-Preis unter anderem auch bekommen und hat aber jetzt eben nach der letzten Episode, wo auch wieder Veränderungen quasi auf der Haut sichtbar waren, ist er dann beim Arzt gewesen und der hat es dann entfernt. Er hatte wohl schon Speiseröhrekrebs und Darmkrebs, hat das beides überstanden und jetzt dann eben die Veränderungen am Ohr, glaube ich, war es gewesen, dann entfernen lassen. Das heißt, ihm geht es jetzt wieder gut. So.
Mhm.
Ja, und er hat unter anderem zum Beispiel auch gemacht, ich habe gesagt Fernsehen, also zum Beispiel Der Untergang oder Im Schatten der Macht, also ja, Karol Wojtyla, genau, so ein bisschen so die Filme sind das. Ja, also ich meine, ich freue mich, dass es ihm gut geht. So, ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, deswegen 81 Jahre, gut.
genau.
Das war einmal das. Dann haben wir James Pickens Jr., der Prostatakrebs hat. Da war ich wirklich erschreckt. Da dachte ich, was? Also von James Pickens Jr. hört man eigentlich gar nicht so viel. Also ich sehe ihn halt immer nur, wenn ich ihn sehe, als Schauspieler in Grey's Anatomy.
Mhm.
Da spielt er ja den Krankenhauschef quasi. Und
er hat sonst auch keine, glaube, The Conners, Roseanne, X-Files. Aber ansonsten spielt er in allen 22 Staffeln Grey's Anatomy
genau.
mit. Und ich glaube,
naja,
das ist ja auch ein
Vollzeitjob. Check, oder? Ich meine, da brauchst du dann nicht viel mehr. Genau. Ja.
Da brauchst du keinen anderen Credits.
Mhm.
Und er kommt aus einer Familie, in der sehr, sehr, sehr viele Männer, eigentlich alle, hat er gesagt, Prostatakrebs bekommen.
Ich glaube, sein Vater,
Punkt.
Sein Bruder, etc.
Genau.
Ja.
Und alle kommen damit aber ganz gut weg, weil es irgendwie früh gefunden wird, dann bekämpft wird. Also er meinte, alle hatten es, alle Männer in seiner Familie. Von daher hat es ihn jetzt nicht überrascht, als er es auch bekam. Und
ich denke,
es ist
er hat
aber
sich dann aber auch
inzwischen
testen lassen. Also
ja, genau, er hat sich sehr früh testen lassen. Und tatsächlich war es auch so, dass keiner der Männer in seiner Familie jemals daran gestorben ist.
Ich finde auch gut, eher so, ich habe einen 90-jährigen alten ersten Cousin, also Cousin ersten Grades, der immer noch am Leben ist. Aber er hat es auch. Und sein Sohn auch. Und die Brüder von ihm auch. Und ich so, okay. Ja, also dann drücken wir ihm jetzt die Daumen und hoffen das Beste. Es ist ja zumindest gut, dass es wohl doch recht früh entdeckt worden ist, weil er ja regelmäßig dann eben zu Scans gegangen ist. Ja.
Genau. Und zeigt auch ganz gut, dass die Familienanamnese nicht ganz unwichtig
ja,
ist.
Ja, ja, absolut. Dann haben wir Stefano Zarella.
Der
Stefano
sich selbst
Zarella,
frittiert hat.
Der Bruder, genau, ist der Bruder von
Giovanni Zarella.
Ja, und ich denke, Giovanni Zarella ist wahrscheinlich etwas bekannter. Der hat vor allen Dingen, der hat ja die große Giovanni Zarella Show und hat ursprünglich mal angefangen in der Boyband und apropos hier
Brosis,
der
Karte
der Bands
oder?
Und so. Genau, richtig. Und ist aber jetzt
Boyband,
sehr erfolgreich. Genau. Und ist jetzt aber sehr erfolgreich natürlich selbst als Solosänger und macht halt die große Samstagabendshow halt mit der Giovanni Zarella Show. Und dessen Bruder Stefano Zarella, der ist
macht
so ein bisschen,
Essen.
Der genau, der ist so als, ich sag mal, heißt es Foodfluencer dann oder was? Also der ist quasi, der kocht halt, also der ist, eigentlich ist der Influencer, aber mit Essen und Kochen und so. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, dass die Familie Zarella ein viele Jahre lang italienisches Restaurant hatten. Also beide Jungs sind quasi aufgewachsen bei den Eltern in der Pizzeria und haben auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen da auch das Showgeschäft hervon gelernt. Und ja, und Stefano ist immer noch dabei und ich glaube, wo hatte ich das? Ich hatte mit dem mal in der Doku gesehen, das fand ich ganz spannend. Da ging es irgendwie, es gibt wohl eine Weltmeisterschaft, also beziehungsweise es gibt eine deutsche, da war bei der deutschen Meisterschaft die deutsche Meisterschaft für den besten Pizzabäcker. Und da mussten die halt wirklich so, also so wie man sich das vorstellt, so mit diesen großen, runden Pizzateig-Dingern, die sie so in die Luft schleudern und so weiter. Und da war Stefano Zarella auch dabei. Und da war aber auch dann der letztendliche Gewinner mit dabei, der irgendwie, ich weiß nicht, ein gefühlt 103-jähriger Italiener war. Und, und dann haben die halt sich darüber unterhalten. Und dann hat natürlich Stefano ja auch so ein bisschen so eine Show gemacht und so den Teig und so. Und er hat es gut gemacht. Also ich war ehrlich gesagt sehr überrascht davon, dass er das so gut konnte. Aber neben diesem Gewinner dann am Ende haben natürlich alle abgestunken. Und dann meinte er auch, in die Kamera meinte er so, ist der nicht großartig, das könnte ich noch nicht mal in 100 Jahren so, ja. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und daher habe ich so ein bisschen was von ihm mitbekommen. Und dann hat er später auch nochmal bei Let's Dance mitgemacht. Und deswegen kenne ich ihn so ein bisschen, ja. Naja, und jetzt hat er was gemacht? Also jetzt haben wir ganz lange von ihm, seinem Kochen und seinem Essen gesprochen.
Er hat Churros gemacht zu Hause. Mhm. Das sind so mexikanische ausgebackene Krapfen. Und als er die in das heiße Frittierfett gegeben hat, man spritzt das aus der Tülle direkt in das Fett, hat das Fett zurückgespritzt und ist in sein Gesicht geflogen. Mhm. Manchmal passiert das ja, wenn das überhitzt ist oder. Und er meinte aber selber, dass er gar nicht weiß, warum. Es war auch nicht verunreinigt, war kein Wasser drin oder so. Das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass sowas passieren kann. Er war selber super überrascht und geschockt, hat seinen Bruder angerufen und der ist dann mit ihm ins Krankenhaus gefahren und hat.
Das finde ich irgendwie auch süß. Da ruft er seinen Bruder an. Ich meine, nicht einfach mal 112, um dann selbst einen Krankenwagen zu rufen.
Erstmal
den
Bruder.
Nee, erstmal den Bruder. Genau, und der Papa, der war auch sofort da. Also die
Muss
Familie
ich damit
zusammen.
Ins Krankenhaus.
Ja.
Genau.
Ja. Naja, aber es ist Gott sei Dank jetzt, also es sind tatsächlich, ich glaube, er hatte geschrieben, Verbrennung zweiten Grades. Das ist ja schon, also das ist schon ein bisschen doller. Das
sah ziemlich böse aus, ja.
Ja, also es war jetzt nicht, es waren aber einzelne Spritzer, es war jetzt nicht die ganze Seite oder so, aber zweiter Grad ist schon eine Stufe, also eine Stufe bei ersten Grad, ja. Aber ich habe doch gerade die Unfallklinik gesehen, also die erste und die zweite Staffel, die Unfallklinik in der ARD-Mediathek und da hat mir nämlich auch erzählt, was es eben bedeutet und zwei ist halt schon böser, so. Ja, aber es sah dann doch, also natürlich sah es nicht gut aus, aber ich war dann ganz froh, als ich es gesehen habe, dass es nur so einzelne Spritzer waren und nicht irgendwie so die ganze Seite oder so. Aber es tut natürlich echt weh. Und dann haben wir noch Liev Schreiber, der amerikanische Schauspieler, war jetzt mit massiven Kopfschmerzen im Krankenhaus. Und das ist ja auch was, wo man vielleicht denkt, oh mein Gott, massive Kopfschmerzen, habe ich einen Gehirntumor. Das wäre so mein erster Gedanke nach, vielleicht, okay, mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich, ich habe eine Migräne. Und dann die zweite, oh mein Gott, ich habe einen Gehirntumor. Naja, und so ähnlich ging es Liev Schreiber auch. Und der war dann eben im Krankenhaus und dann sind verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden und so weiter. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass er wohl etwas hat, das nennt sich transitorische globale Amnesie.
Mhm.
Okay, ich so, Amnesie? What? Wait. Also es ist wohl so, er hat schon mal Probleme mit so starken Kopfschmerzen gehabt und hat dann erzählt von einem Blackout auf der Bühne. Ich glaube, da haben wir hier sogar auch schon mal drüber gesprochen. Er hatte nämlich erzählt, dass er dann auf der Bühne quasi gar nichts mehr wusste. Er wusste seinen Text nicht mehr. Also es war wie weg und es war nicht nur so ein normales Blackout, sondern es war wirklich so, oh mein Gott, alles weg. Und er hatte da auch erzählt, und diese Anekdote hatte ich noch nicht gehört, dass er auf dem Weg zur Bühne noch seine Mitkollegen getroffen hat, mit der er auch gespielt hat seit vielen, vielen Wochen schon, und dass er den Namen der Kollegin nicht mehr wusste. Und ehrlich gesagt, würde es mir da auch anders werden, wenn ich derjenige wäre, der es vergessen hat. Man weiß also, dass man quasi mit den Leuten seit Wochen jetzt in diesem Stück arbeitet. Und dann weiß man den Namen nicht mehr. Da wäre mir auch irgendwie komisch zumute, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Naja, und diese Kopfschmerzen lösen das wohl aus.
Genau. Es scheint so eine Folge von diesen starken Kopfschmerzen zu sein. Also auch so eine Art Migräne.
Er hat auch gedacht, zwischendurch, er hat vielleicht einen Schlaganfall oder so, aber es ist halt eine Art von spezieller Migräne, genau.
Ja.
Ja, krass, oder?
Mhm.
Migräne ist sowieso scheiße, aber dann gibt's diese, ja, und ich hatte irgendwas gelesen, wusste ich auch nicht, was es gibt. Es gibt sowas wie, ich glaube, das heißt irgendwie Sturmmigräne oder so, wo du dann so mehrere Tage am Stück wirklich wie so eine Art Gehirnsturm hast, wo du nur Schmerzen hast die ganze Zeit und quasi also gar nichts anderes machen kannst, als wirklich nur im Dunkeln stumm da liegen und hoffen, dass du nicht stirbst, so. Also irgendwie
ich hatte
so.
Als Kind solche Migräneattacken tatsächlich. Das hat sich dann ausgewachsen in der Pubertät, aber in unregelmäßigen Abständen, meistens Sonntage, also wenn ich auch nichts zu tun hatte oder so. Und dann Da habe ich tatsächlich den ganzen Sonntag irgendwie in meinem Zimmer verbracht, Rollo runter, nichts gelesen, nichts gehört und Gerüche fand ich auch immer ganz schlimm.
Also ich bin froh, dass ich das Gott sei Dank nicht habe, wobei man ja, also toi toi toi, wo ist das nächste Holz, warte. weil es kann ja auch noch kommen irgendwann, genauso wie du auch noch mit 60 plötzlich Allergien bekommen kannst, die du dein Leben lang nicht hattest. Naja, und ich hatte mal eine Gehirnerschütterung und so stelle ich mir das vor mit einer Migräne, weil du kannst einfach auch gar nicht, also du kannst nichts aufnehmen, du kannst nicht irgendwie Fernsehen gucken oder was lesen oder so, sondern Licht runter, Ruhe und einfach im Bett liegen und ja, so ähnlich stelle ich mir das auch vor.
Hatte ich lustigerweise 5 im Laufe meiner Kindheit.
Oh Gott.
Und, oder 4 oder so und 3-mal Loch im Kopf. Ich war ein sehr bewegtes Kind. Und ich fand die Migräne schlimmer.
Okay, na gut. Ja, aber auf jeden Fall, Gott sei Dank ist das jetzt geklärt, aber es ist schon ein bisschen gruselig, vor allen Dingen, wenn man auch nicht richtig weiß, was es auslöst und so, weißt du, das ist ja dann schon so ein bisschen,
ja, vor allem
dann hast du wirklich so Amnesie.
Ausfälle. Eben. Ja, das ist schon gruselig.
Naja, so, das waren so ein bisschen unsere Kranken. Dann haben wir eine News von Paris Jackson. Ich sag mal, krank im weitesten Sinne, sie hat jetzt gerade einen Drogenentzug gemacht. Also war in der Reha gewesen und ist jetzt quasi sober, also seit einiger Zeit schon, also oder nüchtern oder wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt, nachdem sie dann quasi, also quasi aus der Reha zurück war, hat sie wohl irgendwie eine größere Auszahlung von dem Erbe ihres Vaters gekriegt. Also das wird ja da irgendwie in so einem Nachlass verwaltet und dann werden da irgendwie zu bestimmten Zeitpunkten, ist ja gesetzlich irgendwie festgelegt im Testament, wann die da Auszahlung bekommen. Also mit, ich weiß nicht, 30 und mit 60 oder so. Und jetzt war das gerade so gewesen, dass sie eben eine Auszahlung bekommen hatte. Und ich noch dachte, als ich das gelesen habe, okay, ist vielleicht jetzt nicht das Klügste, dass man jemanden, der gerade aus der Reha kommt und sich irgendwie die Birne mit Drogen vollgehauen hat, Geld in die Hand gibt, mit denen er potenziell nochmal 1000 Drogen mehr kaufen kann. Es war so ein bisschen so, ja, aber das ist eigentlich nicht das Problem, über das wir jetzt hier reden.
Ja. Zum einen haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Paris Jackson die Tochter von Michael Jackson ist.
Ach so,
ist,
gut, das hatte ich jetzt vorausgesetzt.
Es geht.
Genau, ja.
Und zum Zweiten, das Problem, um das es geht, ist, dass sie klagt gegen die Nachlassverwalter des Nachlasses, weil die nämlich extrem wenige Gewinne ausweisen, seit über 4 Jahren überhaupt nicht mehr Rechenschaft abgelegt haben. Also das heißt, die Rechenschaftsberichte, die sie haben, die liegen schon 4 Jahre zurück und da kommt irgendwie nichts Neues. Gleichzeitig zahlen die sich irgendwie auch Millionenbeträge selbst aus für ihre Dienste.
Und da hängen ja also, genau, und also da gibt es gibt ja 3 Kinder von Michael Jackson. Also sie, Prince und Biggie und denen steht es ja eigentlich theoretisch zu.
Genau, die kriegen auch Beträge aus diesem Nachlass, also, aber ja, die sind halt ihrer Meinung nach zu niedrig und irgendwie vermutet sie da Misswirtschaft.
Also sie meinte lediglich ein Gewinn von weniger als 0,1% der Gesamtsumme. Das wäre schon sehr wenig tatsächlich.
Ja, also kriegst du
ja denn stimmt.
Auf jedem Sparkonto 2 mindestens.
Ja, ja.
Also oder ja, genau. Und das ist ihr halt zu wenig. Mhm. Aber sie kommt nicht ran. Also sie hat diese Klage eingereicht, die ist allerdings in großen Teilen abgewiesen worden. Also scheinbar ist das alles eine ziemlich wasserdichte Konstruktion, diese Nachlassverwaltung. Das scheint ja auch, weiß ich nicht, ich verstehe es nicht so ganz.
Ich verstehe aber nicht, wie Testamentvollstrecker, wie die einfach keine Abrechnung für die Jahre 22, 23, 24 und 25 vorlegen können. Da muss doch jemand sein, der da hinterher ist und es zumindest mal kontrolliert.
Ja, weiß ich nicht so genau. Ich weiß ja nicht genau, wem gegenüber die rechenschaftspflichtig sind. Angefangen hat das ja irgendwie mit 500 Millionen Schulden, habe ich gelesen. Also, als
das
übergeben
wurde. Ich glaube,
das war,
bevor die Rechte komplett verkauft worden sind. Die haben doch dann die Rechte, glaube ich, komplett veräußert, oder?
Okay.
War das nicht so gewesen?
Da haben sie dann
ich entsinne mich dunkel.
Ja,
oder?
Das macht natürlich Sinn.
Ja,
dann
also ich bilde
haben
mir noch
sie
ein.
Jetzt,
ja.
Okay, und jetzt haben die 464 Millionen Dollar tatsächlich in bar. Also das finde ich wirklich merkwürdig.
In bar, also ich dachte, also man
steht
weiß, glaube ich,
Artikel.
Nur, ich wollte gerade sagen, ich hatte gelesen, ich hatte es so verstanden, dass
wäre
so komplett.
Dann verwehrt es sich natürlich auch nicht, wenn man es in bar hat.
Ja gut, ich habe halt gedacht, auch vielleicht in, also angelegt in Grundstücken oder in Immobilien oder so oder ja, oder Fonds oder ja, naja. Also es ist natürlich, es klingt jetzt, ich meine, wir reden hier wirklich über Luxusprobleme. Sie hat halt irgendwie bisher angeblich 65 Millionen ausgezahlt bekommen
nur
über einen gewissen Zeitraum von mehreren Jahren.
Da kann man schon mal sauer sein.
Ich wollte gerade sagen, jeder normale Mensch wie du und ich sagt 65 Millionen, da kann ich drei Lebzeiten von leben. Aber ich meine, im Verhältnis zu der Tatsache, dass das eigentliche Erbe 464 Millionen ist, dann wäre ich auch angepisst, wenn ich nur 65 Millionen hätte. Aber ich meine, man muss ja auch irgendwie, also man muss erst mal so leben, dass man sowas auch verbraucht. So ist es nicht, ja. Aber offensichtlich, ja. Also ja, wir gucken, wie das weitergeht. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie gesagt, dadurch, dass sie ja eben mit Drogen Probleme hat, dass sie durch das Geld halt einfach dann viel einfacheren Zugang zu Drogen auch bekommen könnte. Das heißt, dann stürzt man nicht mal ab, wie das jeder normale vielleicht mal Mensch, wie das dir passieren kann, sondern dann ist die Gefahr, dass wenn man dann abstürzt, wahrscheinlich vielleicht auch dann nie für immer abstürzt, weißt du? Also, schwierig. Beziehungen. Paulina Ruschinski, deutsche Moderatorin, Schauspielerin, hat jetzt darüber gesprochen, dass sie in einer Beziehung gewesen ist, in der sie jetzt nicht mehr ist, die sehr toxisch war und in der es auch sehr viel Gewalt gab. Sie ist also von ihrem Partner geschlagen worden, regelmäßig. Und hat es alleine nicht rausgeschafft aus der Beziehung. Und es hat sehr lange gedauert. Sie hat gesagt, in erster Linie waren es auch ihre Freunde, die zu ihr gestanden haben, die quasi es mit ihr zusammen dann geschafft haben, sie da rauszubekommen. Aber sie hat halt wirklich viele, viele Jahre, oder was heißt viele Jahre, aber einige Jahre eben in dieser Beziehung, war sie da feste drinne und hat eben nicht rausgefunden. Und das Ganze hat sie halt jetzt auch erzählt, weil es war jetzt, glaube ich, Tag der häuslichen Gewalt, oder? Irgendwie war was gewesen.
Am 25. ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und anlässlich dessen hat sie da jetzt drüber gesprochen.
Genau, also dass sie jetzt auch erst darüber redet, nachdem es schon auch ein bisschen her ist und so. Aber was ich halt gut fand daran ist, dass sie da überhaupt drüber redet, weil es ja auch mit Scham und mit Tabu und Stigma und so belegt ist.
Sie ja auch, dass es tatsächlich so ist, dass sie in dieser Beziehung dann so viel Scham darüber gefühlt hat, dass sie die Schuld bei sich selber gesucht hat, dass sie überlegt hat, dass es an ihr liegt und dass sie deswegen auch gar nicht drüber sprechen konnte und auch gar nicht rauskam aus der Beziehung, was halt dann wiederum ein Umstand ist, den der Täter dann nutzt meistens.
Ja.
Also so kann sich dann sowas quasi verstetigen.
Ja, und genau das war, und genau deswegen habe ich das hier mit reingenommen, weil ich es halt wichtig finde, wenn Leute dann sich schon trauen und sich so vulnerabel auch machen, dass man das dann echt nochmal quasi, dass man da nochmal, wie sagt man, den Verstärker spielt sozusagen und sagt, Leute, hört her, guckt euch das an, finde ich großartig, das ist ja.
Ja, das ist bei ihr wohl auch schon lange her, also es muss irgendwie.
Ja, in ihren Jugendjahren meinte sie, ich meine, sie ist jetzt auch schon in ihren 30ern, aber du siehst ja, sie scheint da ja immer noch dran zu knabbern, also es ist ja, das streift man nicht einfach mal so
Sicherheit.
Ab alles.
Ja, nee, auf gar keinen Fall.
Dann haben wir positive News und zwar, wir fangen mal an mit den Ehren-Oscars 2025. Ich hatte schon erzählt, wer die Ehren-Oscars bekommt oder bekommen hat. Das ist ja immer dann eine Veranstaltung, die findet vor den eigentlichen Oscar-Verleihungen statt. Das ist dann der Governors Ball und da kriegen dann auch die Leute, die den Oscar bekommen, genug Zeit, um ihre Rede zu halten. Ich habe die Reden mal verlinkt von allen, die den Oscar bekommen haben und die sind alle, ich sag mal, 10 Minuten plus. Also da muss man schon ein bisschen Stamina an den Tag legen. Zum einen war das Tom Cruise, der den Ehren-Oscar bekommen hat, der in seiner Rede, ich glaube, allen gedankt hat, die er jemals getroffen hat in seiner Karriere, inklusive, und das fand ich dann aber wieder sehr sympathisch, also wirklich auch, dass er gesagt hat, die Leute, die im Schnitt sitzen, die Leute, die das Catering machen, die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, uns die Härchen zurecht machen und die Klamotten schneidern und so weiter, also ohne euch wären wir halt einfach gar nichts und das fand ich irgendwie nett, weil ich glaube, die werden sonst nie genannt, weißt du, aber in diesen gefühlten, also in diesen 10 Minuten, gefühlt übrigens 30, hatte ich das Gefühl, die Hälfte ging wirklich darum, dass er meinte, und mein Agent und, keine Ahnung, den Brotbäcker, den ich getroffen habe, als ich mit 20 den ersten Film gemacht habe und irgendwie so. Also es war sehr, es war ganz niedlich.
Ich meine, es war ja auch seine erste Oscar-Rede, insofern hatte er wahrscheinlich viel zu sagen. Und dann hast du noch nicht mal eine Zeitbegrenzung, das muss ja ganz angenehm sein.
Naja gut, also alle haben so um die 10 Minuten geredet, ich weiß jetzt nicht, ob es
vielleicht
gab es ja eine Vorgabe.
Ja, aber im Gegensatz zur richtigen Oscar-Rede, meine ich, ist das ein extremer Zeitvorteil. Ja,
absolut, und hat auch keiner Musik eingespielt, genau. Dann haben wir Wynn Thomas gehabt, der...
Nie gehört.
Der ist auch kein Schauspieler, sondern der ist Art Director, hat große Produktionen gemacht, wie zum Beispiel... Hidden Figures, sehr schöner Film übrigens. Devotion, The Five Bloods, Mars Attacks. Ja, also hat auch.
Oh, Mars Attacks.
Ja, aber hat einiges gemacht. Ich gucke Kino Richard, Chef, Almost Christmas, How to Get Away with Murder ist ja eigentlich Fernsehen, aber auch im Fernsehen dann offensichtlich. Ach, ich sehe gerade hier, Fernsehen hat er auch einiges gemacht. Also hat eine lange Karriere und einiges gemacht. Naja, und genau, ist jetzt halt ausgezeichnet worden, auch für seine Leistung in seinem Job. Und hat auch eine ganz nette Rede gehalten. Und dann hatten wir noch Dolly Parton, die ebenfalls einen Oscar bekommen hat. Und die war aber nicht persönlich da, sondern sie hat ein Video aufgenommen und hat dann sich im Video bedankt. Und ich bin gerade so ein bisschen doch leicht besorgt, weil Dolly hat auch zwar gesagt, dass es ihr gut geht, aber die letzten Auftritte, die sie gemacht hat, waren alle nur per Videoeinspielung, weil sie ist weder gekommen zur Hall of Fame-Feier, noch ist sie gekommen jetzt hier zu den Oscars. Und das macht mich schon ein bisschen skeptisch, ob da nicht vielleicht gesundheitlich doch ein bisschen was im Argen liegt. Also ich hoffe es nicht, aber das ist halt doch nicht so wirklich Dolly eigentlich. Sonst ist die immer, also weißt du, da. Und ich meine, wann kriegst du schon mal einen Oscar? Hallo? Naja.
Ja, ging mir genauso. Also finde ich auch nicht verdächtig, sondern besorgniserregend oder so.
Ja. Und dann hatten wir noch Debbie Allen, über die habe ich mich am meisten gefreut. Debbie Allen mag ich total gerne. Ich kenne sie tatsächlich in erster Linie als Tanzchoreografin und Tänzerin und Choreografin vor allen Dingen. Aber sie ist natürlich auch in der Filmbranche sehr erfolgreich. Sie ist selbst Schauspielerin, also man kann sie auch, hat sie auch vielleicht selber als Schauspielerin gesehen. Aber vor allen Dingen macht sie ganz viel im Hintergrund. Also zum Beispiel ist sie jetzt auch schon seit ganz, ganz vielen, ich glaube Jahrzehnten, bei Grey's Anatomy im Hintergrund tätig und hat da alle Fäden in der Hand und so weiter. Und lustigerweise, weil ich Debbie Allen irgendwie so ganz, also bei mir im Gehirn sozusagen mehr so in der Tanzecke abgelegt habe, finde ich es immer wieder erstaunlich, obwohl ich es eigentlich weiß, dass sie ja die Schwester ist von Felicia Rashad. Und Felicia Rashad ist die Schauspielerin, die unter anderem auch in der Cosby Show die Mama gespielt hat. Also das ist die gibt's halt auch ganz viele, die hat auch ganz viele andere Sachen gemacht, aber ich glaube, da könnten wir in Deutschland sie wahrscheinlich noch am ehesten von erkennen. Und die beiden, die sind Geschwister. Und das Lustige ist, dass ich jedes Mal aufs Neue überrascht bin, weil ich sie jedes Mal wieder vergesse. Das ist immer so, und die beiden haben quasi gemeinsam in die Schauspielberufe reingefunden und hatten dann jeweils beide sehr großen Erfolg, aber doch irgendwie, also in anderen Ecken sozusagen. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt noch mehr Geschwister. Es gibt, glaube ich, insgesamt, ich glaube, 5 oder so. Aber die zwei sind, glaube ich, mit die bekanntesten. Und wie gesagt, bei Debbie Allen freue ich mich. Ich finde die ist einfach, ich finde die super sympathisch, auch wenn ich die im Interview und so immer mal wieder sehe. Und dann habe ich jetzt ein Video gesehen, nachdem sie den Oscar dann gewonnen hat, wie sie sich gefreut hat und irgendwie ganz Grey's Anatomy hat irgendwie dann behind the scenes mit ihr gefeiert und so. Und es gab eine riesen Party und es war wirklich lustig. Also das fand ich sehr schön. Und sie hat einen total tollen Mantel an. Also sie hat gar nicht so sehr Wert gelegt auf ein geiles Kleid, sondern hatte quasi ein ganz normales, schlichtes, langes Kleid und hatte darüber aber so einen ganz tollen, bestickten und verzierten Mantel an. Und dann dachte ich, das ist natürlich auch echt eine gute Idee, weil dann musst du dir gar keine Sorgen machen darüber, wie das Kleid aussieht, sondern holst einfach nur einen schönen Mantel und schmeißt ihn einfach drüber. Das ist irgendwie auch ganz smart.
Den kann man vielleicht öfter auch wieder benutzen als so genau. Ein Wettkampfkleid.
Ja. Also das waren die Ehren-Oscars, die vergeben worden sind und ja, also Stimmung war gut, Essen war toll, Leute haben toll ausgesehen, sind über den roten Teppich flaniert, alle haben sich über ihren Goldjungen gefreut, ja und Punkt. Gut, dann haben wir Victoria Beckham, die ja eigentlich irgendwie, ja ich bin ein Spice Girl, aber ich singe eigentlich nicht mehr. Hat jetzt überrascht auf Instagram, da hat sie nämlich zusammen mit ihrem Sohn Cruz, also dem Jüngeren, Cruz Beckham, wie heißt der Song von Spice Girls?
Viva Forever.
Ja, Viva Forever gesungen. Also ihr Sohn ist wohl Musiker und hat eine eigene Band, genau. Das hat sich dann später erst herausgestellt. Also zuerst hat sie dieses eine Video gepostet, wo ihr Sohn da halt sitzt und Gitarre spielt und die beiden singen zusammen dann im Duett.
Und im Hintergrund läuft aber das richtige Lied.
Ja,
also
ich habe
spielen dazu.
Ich habe das nicht so richtig verstanden, weil
doch,
ich war mir nicht ganz
so
sicher, ob der vielleicht nur einen Backing-Track laufen hatte lassen.
Nee, ich glaube, also ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, sie lassen einfach das Lied laufen, er begleitet dazu auf der Gitarre und beide singen.
Okay.
Die singen auch wirklich schön mit zwei verschiedenen Stimmen und so. Es ist überhaupt ein sehr süßes Video.
Ja, aber es ist natürlich auch, aber ich muss auch so ein bisschen schmunzeln, weil Victoria Beckham sitzt halt komplett abgeschminkt auf dem Sofa unter einer weißen Decke mit so irgendwie einem weißen Fließjäckchen. Und ich denke mir so, okay, kann man noch deutlicher sagen, Leute, ich bin völlig normal, guckt mich
ja
an. Auch ich sitze
nahbar.
Ungeschmückt auf dem Sofa. Genau. Vor allen Dingen
singe
in so einer.
Mit meinem Freund, meinen alten, mit meinem
ja,
Sohn,
aber hast du gesehen, wo die da sitzen? Also ich würde mal behaupten, das ist wahrscheinlich ihr eigenes Haus in London. Wahrscheinlich in London. Also, wo auch immer die da sitzen, aber es sieht aus, als wäre es recht teuer. Also wenn es ihr eigenes Stadthaus in London ist, ist gut, dann kannst du so ungeschminkt sein, wie du willst. Ich nehme dir nicht ab, dass du völlig nahbar bist. Aber ich fand das ganz niedlich und so weiter. So, dann habe ich gedacht, ach guck, dann singen
sie
jetzt
singt
zusammen.
Ja auch einen Song, den sie das letzte Mal im Wembley-Stadion gesungen hat. Oder weiß
ich
nicht.
Ich habe mir dann, also ich meine, natürlich hat sie das gemacht. Hat sich dann später auch bestätigt, um ihrem Sohn halt so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Denn das nächste Video, das sie dann gepostet hat, ein paar Stunden später, war dann von ihrem Sohn, der einen Auftritt mit seiner Band hatte. Und da eben, genau, dann eben da irgendwie gespielt und gesungen hat. Und sie und ihr Mann waren im Publikum und haben irgendwie so also mit Jeans und Shirt, also ganz normal, und haben halt irgendwie angestoßen und waren total amüsiert und fanden es ganz toll. Und dann hat sie irgendwie noch drüber geschrieben, wir sind stolz auf dich, Cruz. Ja, also ich vermute mal, es war so ein bisschen um
die
den,
Band
um
wird
den
jetzt
Sohn
super
zu pushen.
Erfolgreich und das ist der nächste Nepo-Baby-Erfolg.
Ich weiß nicht, wie die Band heißt. Also da müsst ihr selber gucken. Es
ja,
war nur
wir
so
wollen hier nicht auch noch Werbung machen,
genau.
Nachdem seine Mutter sich schon so für ihn einsetzt.
Das war nur so eine Überraschung, weil ich meine, wann hat Victoria Beckham das letzte Mal gesungen? Du sagst es, im Wembley-Stadion, wann waren die? 2008, oder? Wann war die Olympiade in England?
Ja, das könnte hinkommen.
Also so lange ist das her. Und Victoria Beckham, die ja berühmt-berüchtigt einfach gar nicht mehr singen möchte. Deswegen war das jetzt auch echt so eine Überraschung, dass sie gesagt hat, ach, dann singe ich mit meinem Sohn zusammen. Okay. Gut. Ebenfalls eine Überraschung, und das fand ich echt witzig.
Seine Band hat keinen Namen, er tritt unter Cruz Beckham auf.
Okay, naja, also noch mehr Nepotism. Glenn Powell, der Schauspieler, recht bekannt jetzt auch und gerade mit allen möglichen Filmen im Kino, auch mit Running Man, glaube ich, aktuell, hat jetzt einem UPS-Fahrer, also das ist, UPS ist so ein bisschen wie DHL oder DPD oder, ja, also so eine Firma. Gibt's
manchmal.
Ja auch, ja. Hat einem UPS-Fahrer eben eine Freude bereitet. Was genau ist da passiert?
Ich weiß nicht genau, ob es eine Freude ist.
Meinst du? Glenn, doch, das ist doch schon irgendwie cool.
Ja, cool ist es auf jeden Fall, genau. Ich habe da so ein bisschen geteilte Meinungen drüber.
Okay.
Glenn Powell sollte vor einiger Zeit, im 2021, sollte er mal SNL hosten. Und als er den Anruf dazu bekam, war er zu Hause und da hat ihn gerade ein UPS-Fahrer beliefert.
Ja, also
und das
den
war
Anruf,
quasi,
dass er für eine Sendung des Hosten soll. Und da muss man ja sagen, SNL ist so ein Comedy-Format, Sketch-Comedy-Format, sehr, sehr erfolgreich. Und in der Regel haben die als Host halt echt nur sehr, sehr bekannte Leute.
Genau.
So.
Und er war damals noch nicht so bekannt und er sollte mit dem Maverick von Top Gun rauskommen.
Ja. Genau, das war der zweite Teil von Top Gun.
Und er hat den Anruf bekommen und dann war halt der UPS-Fahrer der Erste, dem er das erzählt hat.
Geil.
Ganz begeistert und hat mit dem ein Selfie gemacht und dann kam eine neue Welle von Covid und dann ist der Film nicht ins Kino gekommen und dann kam es aber auch nicht zu dem Hosting von der SNL-Show, weil SNL sagte, nee, wenn dich keiner gesehen hat im Kino, bist du gar nicht bekannt genug, um hier das Hosting zu machen. Und dann hat er jetzt die ganzen Jahre immer darüber nachgedacht, dass dieser arme UPS-Fahrer jetzt die ganze Zeit darauf wartet, dass endlich das Special rauskommt, in dem er der Host ist oder dass er ihn verarscht hat oder was auch
immer. Aber hat er ihm nicht das versprochen, dass er ihn dann irgendwie einlädt? War das nicht so?
Nee. Ach so, ja doch. Hatte er, genau. Und dann konnte er dem aber nicht nachfolgen und konnte das ja auch nicht wahr machen.
Ja, also ich glaube, es war mir dann so, was so nach dem Motto so, oh mein Gott, ich habe gerade die Zusage bekommen von SNL. Und dann werde ich, wahrscheinlich hat der UPS-Fahrer UPS dafür dann gesagt, oh mein Gott, das sind doch tolle Nachrichten. Ja Mensch, dann kannst du mich doch gleich dazu einladen. Und dann meint er so, ja, wenn es wird, dann kriegst du von mir als Erstes eine Karte so. Und dann halt 4 Jahre später.
Genau, 4 Jahre später kommt es jetzt endlich dazu, dass er SNL hosten darf. Und das erzählt er halt alles in seinem Monolog. Der Host hat immer einen Eröffnungsmonolog bei SNL. Und dann endet die Story halt damit, dass seine Schwestern diesen UPS-Fahrer ausfindig gemacht haben, eingeladen haben und dass er heute im Publikum sitzt.
Also das heißt, er hat ihn tatsächlich zu seinem SNL-Sendung eingeladen. Und da muss man aber auch dazu sagen, die haben dann irgendwie quasi zum Abschluss dieses überraschenden Gesprächs an der Tür, haben sie noch ein Selfie gemacht. Und dieses Selfie, das meinte er, hat mich seit Jahren verfolgt. Also das Ding ist ja auch, er hätte es wahrscheinlich, glaube ich, wieder vergessen, wenn dieses Selfie nicht einfach ständig irgendwie wieder aufgetaucht wäre. Also deswegen, ich finde es gut, ehrlich gesagt. Ich finde es geil irgendwie, so 4 Jahre später.
Ja.
Ja, lustig. Sehr schön. Das war ein bisschen kurios, aber auch irgendwie lustig.
Ich habe mich versucht, in den UPS-Guy reinzuversetzen und fand es halt, die Vorstellung, 4 Jahre später dann angerufen zu werden, eingeladen zu werden. Also ich würde mich freuen, aber ich fände es auch ein bisschen gruselig.
Ich glaube, aber die UPS-Ge hatte ja Glenn Paul auch um ein Selfie gebeten. Also ich würde mal behaupten, er ist wahrscheinlich schon eher Fan. Also ich kann mir nicht vorstellen, weißt du, so, dass der so gar nicht interessiert ist. Sonst hätte er ja auch nicht nach diesem Selfie gefragt. Weißt du? Ja, dann diese Woche hatten wir eine sehr, sehr, sehr niedliche Geschichte. Wenn ihr einfach ein bisschen gute Laune braucht, so ein bisschen Endorphine, dann guckt euch Jonathan Bailey an. Der war nämlich in der Sesamstraße zu Gast. Jonathan Bailey, Schauspieler, unter anderem bekannt durch Bridgerton und Wicked. Und,
schönster Mann der Welt. Ganz offiziell.
Stimmt, sexiest man alive, genau richtig. Und 2025. Und der war jetzt in der Sesamstraße zu Gast und unter anderem hatte er einen kleinen Film zusammen mit Elmo. Elmo ist ja quasi, also ich finde es so lustig, das ist so ein bisschen wie mit den Glücksbärchen. Jede Sesamstraße-Figur hat so eine Eigenschaft, die für sie irgendwie, die so heraussticht. Also ich weiß nicht, Oscar ist sehr grumpy und wie Graf Zahl zählt halt. Und Elmo ist Liebe. Das ist immer so, der ist auch erst, ich glaube, der ist 3, also noch ein kleiner Junge, auch als Figur. Und der ist halt Liebe und der ist einfach ganz, ganz, ganz entzückend. Und die zwei zusammen, da schmilzt jede, also... Ich
jedes
hätte jetzt
Herz.
Gesagt, ja, nicht nur jedes Herz, da schmilzt auch einfach jede Gebärmutter. Aber dann damit nehme ich ja auch die Jungs raus, es tut mir leid. Also meine ist geschmolzen, sagen wir so. Und die beiden haben dann ein bisschen darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass man mal sich ja auch eine Auszeit nimmt, dass man durchatmet und vielleicht mal nur den Blättern zuhört oder der Luft oder den Vögeln. Also so ein bisschen sich eine mentale Auszeit halt nimmt, wenn man das Gefühl hat, dass einem alles irgendwie zu viel wird. Ja, und die hatten also ein sehr niedliches Video und das, ja, war sehr schön. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, ich finde, der hat ganz schön abgenommen. Ich weiß nicht, ob der gerade vielleicht ein bisschen gestresst ist oder so.
Ist auch nicht. Ja,
also, es ist jetzt nicht, man soll ja über Gewicht nicht, aber mir ist es aufgefallen, dass das Gesicht schon sehr schmal wirkte. So. Er wirkt jetzt nicht krank oder so, aber halt einfach im Verhältnis zu dem, was er vorher hatte, ist es weniger. Ja. Und dann gibt es noch ein zweites Video, das war auch sehr niedlich. Da tanzt er, Dancing Through Life, apropos Wicked, da tanzt er zusammen mit Ernie und Bert.
Ja, Bert macht auch einen Wicked-Witz. Sehr lustig ist. Sehr untypisch für Bert, Witze zu machen.
Das war einfach nur eine Runde Endorphine. Also das ist einfach nur sehr, ist einfach nur schön. Und dann haben wir noch Beziehungen. Also zum einen ist die Frage, datet Joe Jonas wieder? Der hatte sich ja von seiner Frau getrennt, seine Frau mittlerweile, seine Ex-Frau dann jetzt ja wieder Sophie Turner. Wenn ich mich richtig entsinne, genau, ja, schon wieder ganz viele andere Beziehungen nachgesagt. Und jetzt ist er wohl auch wieder am Daten, nämlich das Model Tatjana Gabriella Amit.
Mhm.
Sagt man. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Das heißt, Joe Jonas ist offensichtlich gerade aktuell vom Markt. Ja, gut. Punkt. Dann haben wir ein kleines Update bekommen. Also ich denke, das wird jetzt immer mal wieder passieren, dass jemand vielleicht Bilder nachträglich von Feiern oder so einstellt. In dem Fall ist es Benny Blanco, der Ehemann von Selena Gomez, der nochmal eine Reihe von 9 Bildern eingestellt hat von der Hochzeit. Unter anderem auch ein Bild, was ganz niedlich war, von Selena und Taylor Swift. Die war ja da auch da gewesen als Brautjungfer. Aber alles irgendwie, ja, ich weiß nicht, stilistisch nett, die meisten Bilder stilistisch nett in Schwarz-Weiß gehalten. Schwarz-Weiß, wie gesagt, denke ich ja sofort immer an Sterbeanzeigen. Aber ja, aber sind ein paar schöne Eindrücke auch mit dabei, die er so eingestellt hat. Auch ein bisschen so von der Location und wie die Tafel so gedeckt war und so weiter. Und
ich finde, man kriegt überhaupt kein einheitliches Bild von dieser Hochzeit. Das ist alles so durcheinander. Die Tafel sieht enorm glamourös und riesig aus. Und dann haben beide aber manchmal auch so ganz so Schlabberklamotten an und dann haben sie aber wieder ihre ganz klassischen Hochzeitsklamotten an und dann, weiß ich nicht, es ist irgendwie lustig. Das ist so eine ganz eklektische Hochzeit gewesen, habe ich den Eindruck.
Aber das ging ja auch über mehrere Tage, oder? Es ging noch 2-3 Tage.
Ja, genau. Genau,
also deswegen,
den Eindruck macht das auch.
Genau. Ja, und das war aber auch so, sie hatte doch dann irgendwie, dann gab es irgendwie ein Wedding Breakfast, da wird sie ja wohl eher so schlumperklamottenmäßig unterwegs gewesen sein, so mit dieser Strickjacke und so, und dann später irgendwie gab es die Party, da hatte sie ja dann irgendwie einen weißen Kurzdress an und dann irgendwie gab es aber mehr die Zeremonie, da hatte sie dann das lange Hochzeitsdress an und so. Also ich glaube, deswegen ist es alles so ein bisschen so. Ja, und was ich ganz süß finde, ist, er hat ein Foto mit reingestellt von einem Rahmen. Das war wohl ein Geschenk vom Vater und der Oma. Und ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich die Oma. Die hat auf ein weißes Spitzentaschentuch blau einen Text gestickt. wo halt steht Nana und Papa's Girl. On her wedding day, our wish for you is a lifetime of love and happiness, to love and cherish you like we do. Here's to happy ever after. Love your most, Nana and Papa, September 27, 2025. Also Oma und Papas Mädel, an deinem Hochzeitstag wünschen wir dir ein Leben voller Liebe und Fröhlichkeit, sodass du geliebt wirst und geschätzt wirst, genauso wie wir dich lieben und schätzen, auf ein happy ever after, also auf ein großes Happy End. Für immer, wir lieben dich am meisten, Oma und Papa. Und dann eben September, 27. September 2025. Ich finde das so niedlich. Oh mein Gott.
Meinst du Nana ist Oma oder
ja.
Mama?
Okay. Nee, soweit ich weiß, ist Nana die Oma. Vielleicht ist es auch die Mutter, aber ich glaube nicht. Vielleicht ist es die Stiefmutter. Nichtsdestotrotz ist es einfach total niedlich und ich bin ja für so irgendwas, was alles do-it-yourself ist. Also wenn da jemand die Sticknadel ansetzt, oh mein Gott, ich bin sofort dabei. Es ist nicht schwer, sowas zu sticken, aber trotzdem finde ich halt schön irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das war ein kleines Update nochmal von der Hochzeit. Und dann haben wir am Ende noch Babys. Kennedy McCann wird Mutter.
Kennedy McMahon.
Ach, richtig, genau. Ich musste auch googeln, wer sie eigentlich ist.
Danke, ich auch.
Okay, wer ist sie?
Also, sagen wir, ich müsste googeln, wer sie ist. Ich weiß es immer noch nicht.
Kennedy McMahon ist eine amerikanische Schauspielerin, die unter anderem in Nancy Drew die Hauptrolle spielt, also die Nancy Drew in der Nancy Drew-Serie. Ich glaube, das ist das, wo sie mit am bekanntesten war. Und ansonsten hat sie hier und da immer mal wieder kleinere Rollen gehabt. Aber ich glaube, die meisten kennen sie wirklich als Nancy Drew.
Sie hat einen sehr lustigen Instagram-Post, in dem sie schreibt, Big Promotion from Dogmom. Das finde ich einen sehr schönen Seitenhieb auf Leute, die sich als Dogmom beziehen.
Also Hundemama, bezeichnen. Also im Sinne von...
Genau.
Genau. Ja, und... Also sie
Wobei
hat,
sie wahrscheinlich vorher Dogmom war. Also.
Ja, genau, richtig. Also Promotion von jetzt, sie war mal, also
genau.
Sie war nur Dogmom und jetzt wird sie dann auch noch Menschenmom quasi. Genau, weil sie kriegt ein Kind und man sieht deutlich den Bauch und da hat sie eben Fotos eingestellt. Dann haben wir Tori Kelly, die zum ersten Mal Mutter geworden ist. Über ihre Schwangerschaft hatten wir schon berichtet. Jetzt ist das Kind da und zwar ein Junge. Zayden Michael Murillo. Ich glaube, Murillo ist, glaube ich, der Nachname. Also das wäre dann Zayden Michael.
Mhm.
Wie findest du den Namen?
Überraschend mundän. Also nicht mundän, sondern mundane. Also
Tori Kelly schätze ich aber auch als relativ bodenständig ein.
Ja, bodenständig war das Wort. Das meinte ich.
Und für wen?
Naja, so für die Leute, über die wir sonst so berichten.
Ach so, okay. Gut. Ja, also genau, da ist also das erste Kind da. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind glücklich. Es wurde dann natürlich auch in Instagram-Post geteilt, wie es immer so ist, ein Füßchen hier, ein Händchen da. Aber es ist trotzdem ja immer sehr niedlich. Und dann haben Tom Hiddleston und Sarve Ashton jetzt ihr zweites Kind bekommen, gemeinsames. Und Tom Hiddleston, also ich würde mal sagen, nach Hiddlegate hat er ja, also verbranntes Kind scheut das Feuer, hält er ja sein Privatleben komplett zurück.
Mhm.
Was ja zu meiner persönlichen Trauer, weil ich ja gerne wissen möchte, was für ein Kind habt ihr? Habt ihr einen Sohn oder habt ihr eine Tochter? Wie heißt das Kind? Und überhaupt sowieso. Also jetzt ist das zweite Kind da und wir wissen auch hier natürlich wieder nichts.
Wir sehen auch nichts und es wird auch nur so fallen gelassen in einem Instagram-Post, um dem es um andere Kinder geht.
Ja, also Sarve Ashton ist halt, engagiert sich unter anderem für eine ehrenamtliche Einrichtung, die eben, ich sag mal, bedürftigen Müttern Dinge für die Kinder zur Verfügung stellt. Ob das jetzt Baby-Spielzeug ist oder Kleidung oder Windeln oder Milch oder was auch immer. Und da kann man eben, das ist so ein bisschen wie ASB-Läden auch, da kann man Dinge abgeben, aber kann man auch Dinge kaufen und so weiter. Und da engagiert sie sich halt sehr für und da hat sie jetzt eben einen Instagram-Post gemacht, wo sie darüber geschrieben hat, dass sie da jetzt eben hingegangen ist und da auch tatsächlich an dem Tag nicht nur Sachen abgegeben hat, sondern auch gearbeitet hat. Also sozusagen ein Charity-Ehrentag sozusagen, um das zu unterstützen, das Projekt. Das heißt Little Village. Und sie hat dann aber eben in dem Text geschrieben, neben dem Foto, wo sie da vor der Eingangstür steht, Today I chose to mark a milestone in postpartum recovery with a trip to one of the Little Village HQ Baby Thanks. Baby Banks dedicated to supporting families all year round. Also heute wähle ich eben hier einen Meilenstein zu feiern in meiner in meiner Nach-Baby-Erholungsphase, also Postpartum Recovery. Und dadurch wissen wir, okay, das Kind ist offensichtlich da und sie ist jetzt in der Erholungsphase nach der Schwangerschaft. Aber mehr wissen wir auch nicht. Das ist also das Einzige, wodurch wir wissen, dass das Kind jetzt da ist, genau.
Ja.
Ich möchte mehr wissen. Aber ich freue mich natürlich für die beiden und ich freue mich auch, dass es offensichtlich so gut zwischen den beiden läuft. Also ich gönne es Tom Hiddleston, sagen wir so. Und ja, also vielleicht kriegen wir dann irgendwann hoffentlich nochmal die Kinder zu Gesicht. Und ansonsten war es. Also das 3 Babys fand ich schon jetzt ganz schön viel, prozentual gesehen. Dann sind wir durch für die Woche, oder?
Ja, sind wir.
Super. Ihr Lieben, also die Ohrensteif, nächste Woche ist ja fast schon... Ist nächste Woche nicht sogar schon fast erster Advent? Warte. Ja, fast. Übernächste Woche dann, aber ja.
Genau.
Wahnsinn, ey, Leute. Ach, gut.
Ja, jetzt geht das wieder los. Man trägt sich schon lauter Weihnachtsfeiern in den Kalender ein.
Ja, oder wie ich, abonniert einfach alle Christmas-Spotify-Listen. Welche nehmen wir denn heute mal? Genau. Gut, ihr Lieben. Also, dann hören wir uns in einer Woche. Bis denn. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.